Guten Abend und herzlich willkommen zu den Conbo Good Night Stories, eurer Einschlafhilfe mit Fernwehgarantie. Macht es euch gemütlich und lauscht den Geschichten unserer Autorinnen und Autoren, die euch 15 Minuten lang mit auf Reisen nehmen und zum Träumen bringen werden. Viel Spaß und gute Nacht, euer Conbo Verlag für Reiseliteratur.
Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Franziska Consolati und ich lese euch heute aus meinem ersten Buch Ins Nirgendwo bitte vor. Wir sind zu Fuß durch die mongolische Wildnis gelaufen und gerade in einer mongolischen Jurte eingeladen gewesen. Das ist Kapitel 9 und heißt Stumme Gespräche und Gekritzel im Sand. Und das lese ich jetzt mal. Weit sind wir nicht gekommen. Ich starre auf den staubigen Boden und merke, wie sehr ich mich anstrenge. Mein Blick folgt, wann immer Batahan mit dem kleinen krummen Ast einen neuen Strich in den Sand setzt. Nach jeder kurzen Bewegung macht er eine kleine Pause, als wolle er uns mehr Zeit zum Denken geben. Immer wieder schaue ich dann nach oben in sein Gesicht und warte insgeheim darauf, dass er irgendwann doch was sagt. Dass er einfach anfängt, uns alles zu erklären und dann lachen wir alle herzlich darüber, wie schwer wir es uns doch gemacht haben. Batahan aber bleibt stumm und er lacht auch nicht. In seine raue Haut graben sich tiefe Falten. Sie erinnern daran, wie kalt der Winter, wie heiß der Sommer, wie anstrengend der Tag und wie hart das Leben hier draußen sein muss. Und in seinen beinahe schwarzen Augen, da liegt ein Ausdruck, als wäre er mit seinen Gedanken in einer ganz anderen Welt verloren. Überhaupt hat Batahan in der letzten halben Stunde, seit wir durch die niedrige Holztür in seine Jurte gestiegen sind, nur ein einziges Wort gesagt, nämlich seinen Namen, Batahan. Er hat sich dabei verbeugt, mit einer Hand auf dem Rücken, die andere um seinen Bauch gelegt. Mit einer Handbewegung Richtung Teppich bat er uns dann, auf dem Boden Platz zu nehmen. Er selbst kniete sich gegenüber auf das dreckige Schafsfell. Batahans Frau und seine Kinder bleiben schüchtern hinter ihm stehen. Von da an war es ganz still. Niemand sagte mehr was. Batahan hob die eine Ecke des Fells an, grub mit seinen Fingern kurz im Sand und pulte dann den kleinen, krummen Ast aus dem Boden. Seitdem kritzelt er in den Sand und wir geben uns alle Mühe, seine Bildchen zu deuten. Wieder setzt er mit dem krummen Astende an, malt den nächsten Strich. Ein kleines Quadrat ist jetzt fertig. Ein Würfel mit zwei Beinchen. Batahan verzieht keine Miene, auch dann nicht, als er uns endlich anschaut. Jetzt aber sagt er was. Die einzelnen Silben hören sich abgehakt an, als würde er Wort für Wort ausspucken. Batahan zeigt mit dem krummen Stummel auf die Zeichnung. Und plötzlich wird mir klar, was er in den Sand kritzelt, sind keine Bilder, sondern kyrillische Buchstaben. Wahrscheinlich wollte Batahan für uns genau das aufschreiben, was er gerade auch gesagt hat. Er denkt wohl, wir würden seine Sprache begreifen, wenn wir sie nur einmal vor Augen haben und lesen können, was wir im Gespräch nicht verstehen. Ich schaue zu Felix rüber, der lächelt Batahan verstohlen an und zuckt nur mit den Schultern. Ich mache es ihm nach. Plötzlich fangen wir alle an laut zu lachen. Auch Batahan, der wohl gemerkt hat, dass wir seine Sprache noch lange nicht begreifen, nur weil er die Worte in den Sand schreibt, anstatt sie zu sprechen. Und auch die Mutter und die Kinder lachen jetzt. Es wäre alles ein riesiger Scherz gewesen. Selten habe ich vorher eine Begegnung in einem fremden Zuhause erlebt, die so schüchtern und so stumm war. Unsere Begegnungen mit Mongolen haben bisher entweder viel kürzer gewährt oder man war eben abgelenkt, weil man was zu tun hatte. Hier in der Jurte von Batahan und seiner Familie sitzen wir uns stumm gegenüber. Niemand geht. Alle schauen uns an. Und wir haben keine mongolischen Vokabeln mehr übrig, um die Verständigung zu erleichtern. Egal wo auf der Welt, egal in welchem Bergdorf oder Dschungelort, irgendwer kennt immer ein Wort, das alle verstehen. Und wenn es der Name eines Fußballspielers ist. Und auch wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, wird sofort wild gestikuliert und mit Vokabeln um sich geworfen, die denen einer anderen Sprache ähnlich genug sind, um den Sinn zu erfassen. Hier, in dieser Jurte, irgendwo im Westen der Mongolei, passiert das alles nicht. Niemand fängt an, mit Händen und Füßen zu gestikulieren. Und es gibt keine Wörter, die ähnlich klingen wie das, was wir verstehen. Was es bestimmt noch ein kleines bisschen schwerer macht, ist die Tatsache, dass es unsere allererste Begegnung ist, zu der wir in eine Jurte eingeladen werden. Wir wissen nicht, ob es unhöflich wäre, Gegenstände anzufassen oder ob wir die schüchterne Familie überrumpeln würden, wenn wir plötzlich anfingen, wild unsere Arme durch die Luft zu schwingen. Bei den Vorbereitungen habe ich irgendwo gelesen, dass man auf keinen Fall die Fußsohlen auf jemand richten darf. Stattdessen soll man sich auf die Knie setzen. Aber wie war das doch gleich? Gibt's nicht noch irgendwas, was man mit den Füßen nicht anstellen soll? Was können wir schon wissen über Gepflogenheiten, die sich über viele Jahrhunderte an diesem Ort entwickelt haben? Vielleicht wäre es ja sogar respektlos, die ganze Zeit in einer für sie fremden Sprache zu sprechen und zu hoffen, dass die Nomaden irgendwann doch ein Wort aufschnappen, das sie ableiten können. Aus den Augenwinkeln habe ich vorher die Mutter beobachtet, wie sie sich abwechselnd über Batahans Gekritzel beugt und in Pantoffeln zum Ofen in der Mitte der Jurte schlürft. Ab und zu hebt sie vorsichtig den Deckel eines riesigen gusseisernen Bottichs an. Jedes Mal zieht dann eine Dampfwolke aus dem Topf durch die Jurte und hängt sich in den knallbunten Teppichen fest, die die Zeltwände und den Boden fast lückenlos bedecken. Es ist eine kleine Welle von feuchtem, modrigen Geruch, bei dem ich an einen Stall denken muss, der längst ausgemistet werden sollte. Als mich die Mutter zu sich winkt, um mir zu zeigen, was in dem Bottich auf dem Ofen vor sich hinköchelt, muss ich mich bemühen, dass ich mein Gesicht nicht verziehe. Als sie den Deckel hebt, schlägt mir der Geruch mitten ins Gesicht und ich sehe, warum mein Gedankenspiel gar nicht so falsch ist. In trübem Wasser kocht ein Haufen fertiges Schafsfleisch mit Knochen, Sehnen und dem Schwanz. Bestimmt sind bei so einem Anblick die ganzen Vorurteile über mongolisches Essen entstanden. Das Ganze ist mehr Fett als Fleisch und wabert wie Wackelpudding, wenn die Mutter es mit ihrem Kochlöffel anstößt. Während sie sich offenbar sehr über diese Mahlzeit freut, dreht es mir fast den Magen um. Neben uns blättern die Kinder kichernd in unserem Ohne-Wörterbuch. Darin abgebildet 600 Zeichnungen, die sämtliche Lebenssituationen widerspiegeln sollen. Das Mädchen, das uns schon ganz am Anfang an der Hand zur Jurte gezogen hat, setzt sich jetzt zu mir und legt das Buch in meinen Schoß. Sie hat die Seite mit den Tieren aufgeschlagen, zeigt auf die Kuh und tippt sich dann schnell und mit einem stolzen Grinsen auf die Brust. Das macht sie auch bei Schaf, Hund, Katze und Pferd. Diese Tiere grasen im nahen Umkreis der Jurte. Sie gehören ihrer Familie. Das Mädchen blättert weiter und kommt auf die Gemüseseite. Fragend schaut sie mich an. Und als die Mutter uns im nächsten Moment die Teller mit dem Abendessen in die Hände drückt, wird mir klar, warum das Mädchen bei den Bildchen von Kartoffeln, Tomaten und Salat so ratlos dreinschaut. Sie kennt es nicht. Ich lege das Buch beiseite und weiß gar nicht, was ich mit meinem Teller anfangen soll. Ehrlich gesagt, es sieht schlimmer aus als befürchtet. Obwohl, oder gerade weil es genau dasselbe ist, was ich vorher im Topf hab schwimmen sehen. Unverändert. Ohne Beilage, ohne Gewürz. Nur das Kochwasser ist weg. Aber den Schwanz habe ich bekommen. Ich glaube, er ist das Fertigste von allem. Mit einem gezwungenen Lächeln schaue ich die Mutter an und bedanke mich. Bayala. Sie zeigt auf den Schwanz, haspelt ganz schnell irgendwas und streckt dann ihren Daumen nach oben. Auch Batahan neben mir nickt jetzt ganz eifrig, deutet erst auf den Schwanz, dann auf seinen Hintern und zeigt dann auch den Daumen nach oben. Scheint so, als gebührt mir die größte Ehre, weil ich genau dieses eine beste Stück vom ganzen Schaf abbekommen habe. Eine wahre Delikatesse muss das sein. Aber wie kriege ich das nur runter? Nicht nur den Schwanz, sondern den ganzen vollen Teller. Vielleicht kann ich es großzügig mit Felix teilen? Wir haben nicht miteinander gesprochen, seit wir nachmittags auf dem Teppich Platz genommen haben. Aber ich sehe genau, was er jetzt denkt. Ihn trifft der Teller auf seinem Schoß gerade noch schlimmer als mich. Er konnte nicht ahnen, was ihm schwant, weil er es vorher nicht im Topf hat schwimmen sehen. Wie vorher schon, als wir Zahlen in den Sand gekritzelt haben, sind auch jetzt alle Augen auf uns gerichtet. 11 Paare und keins von ihnen soll sehen, wie wir den ersten Löffel Fett in unseren Mund schieben. Die Familie empfängt uns mit größter Gastfreundschaft. Sie teilt ihr Essen mit uns, widmet mir sogar das beste Stück vom Tier. Was wir jetzt auf keinen Fall tun dürfen, ist, irgendeine Form von Ekel zu zeigen, nicht die kleinste. Felix lächelt, sieht dabei völlig übertrieben erfreut aus und behält sein künstliches Lächeln bei, als er mir zuflüstert: Kopf ausschalten und nicht viel kauen. Einfach runter damit? Was anderes bleibt mir wohl kaum übrig. Also denke ich an Pudding, die Konsistenz kommt ja ganz gut hin, und versuche, die glitschigen Stückchen nicht zu lange auf der Zunge liegen zu haben. Ich lasse mir Zeit, spüle das Essen mit viel Milch runter und versuche zwischendurch immer wieder zu lächeln. Auf die Nomaden scheint das sehr glaubhaft zu wirken. Am Ende kann ich kaum noch den Nachschlag abwehren. Ja, das Schöne ist, dass wir, um in der mongolischen Jurte zu übernachten, gar nicht bis in die Mongolei reisen müssen. Dann bleibt natürlich dieses kulturelle, intensive Erlebnis aus mit der Familie. Allerdings bleibt auch der Teller mit dem Schafsfett und dem Schwanz aus. Und das wiederum ist ja eigentlich ganz gut. In einer Jurte können wir nämlich auch in Deutschland übernachten, sogar in einer traditionellen mongolischen Jurte. Und mehr dazu erzähle ich in meinem zweiten Buch, In Deutschland um die Welt. Das wird im April 2021 erscheinen und enthält fast 70 Erlebnisse aus der ganzen Welt, die wir auch in Deutschland erleben können. Und bis dahin müssen wir zum Glück nur noch ein paar Mal schlafen. In diesem Sinne wünsche ich eine ganz gute Nacht.
Das war die Conbook Good Night Story für heute. Wenn ihr noch mehr Reisegeschichten hören wollt, dann abonniert uns auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder im Podcatcher eurer Wahl und entdeckt viele weitere Conbook Good Night Stories. Wenn euch die Geschichten gefallen, hinterlasst gerne eine Bewertung. Alle Infos zu unseren Büchern und unseren Autorinnen und Autoren findet ihr unter conbook-verlag.de oder auf Instagram und Facebook.